Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und unser heutiges Thema lautet 12-fach für alle, was gibt's Neues auf dem Schaltungsmarkt? Und zu diesem Thema habe ich unsere Redaktion vertreten durch zwei Kollegen eingeladen. Einmal den Redaktionsleiter André Schmidt, der ist in der Leitung. Ihr hört es schon, es ist immer noch eine Form von Corona-bedingter Live-Schalte, wie man so schön sagt. Hallo André.
Hallo.
Und der andere Kollege ist Lukas Hoffmann, unser vorwiegend für den Online-Bereich zuständiger Kollege und der viel mit dem Thema Cross-Country und Racing am Hut hat. Hallo Lukas.
Moin Moin zusammen.
Ja, was gibt's denn Neues auf dem Schaltungsmarkt jetzt aktuell? Wir haben uns ja schon einmal in einem anderen Podcast mit dem Thema, ist einmal 12 wirklich gut oder ist es zu wenig, kommen die Leute damit klar oder wofür ist es geeignet, unterhalten. Das wollen wir heute nicht so sehr machen. Wir wollen eigentlich eher die Frage klären, was ist neu und was macht diese Art der Schaltung mit einem Kettenblatt vorne und 12 Ritzeln hinten vielleicht für viele Leute noch attraktiver, die bislang so ihre Schwierigkeiten damit hatten. Mich auch eingenommen.
Ja, ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil es, oder man sieht einfach, dass das Thema 12-fach sich flächendeckend durchgesetzt hat und dass es jetzt so schon so ein bisschen an die Randbereiche geht. Also das Ganze kam ja wie immer eigentlich, wie jede neue Technologie im Radbereich, kommt das ja immer von oben. Also es fing ja wirklich im teuren Bereich, auch im sehr rennsportaffinen Bereich an, bei Shimano mit einer XTR, bei SRAM mit XX1 und XO1 Eagle. Und jetzt merkt man, dass das Ganze immer, vielleicht ein bisschen das falsche Wort, immer volkstümlicher wird. Also es werden immer preisattraktivere Gruppen kommen. Da kann ich gleich ein bisschen was zum Thema Shimano sagen, die da einfach jetzt mit der neuen Diore auch 12-fach kommen und die wirklich für echt wenig Geld richtig gut performt. Wir sehen bei SRAM so ein bisschen eine andere Richtung. Da hat man versucht, die GX Eagle, das ist so ein bisschen die Volksgruppe von SRAM, also so der Bestseller, die hat SRAM jetzt so ein bisschen edler gemacht, also ein bisschen aufgewertet. Vor allem aber hat SRAM die Bandbreite der Eagle-Gruppen erhöht. Also wer bislang gesagt hat, so diese 500%, das errechnet sich ja quasi über die Spreizung der Kassette, also diese 10 bis 50er Kassette, das war mir immer noch zu wenig. Der kriegt da jetzt bei SRAM noch mal ein bisschen mehr. Da gehen wir gleich auch noch mal im Detail zu ein. Und es gibt jetzt so ein paar andere Hersteller, die da jetzt einfach mal mit aufspringen. Also es gab schon immer im Bereich Kette und Kassette viele Fremdfirmen, größtenteils aus dem chinesischen und taiwanischen Raum. Und jetzt gibt's aber auch so ein paar Hersteller, die wirklich auch Schaltungen anbieten. Also THP zum Beispiel, die hatten wir auch im Test, kann ich auch ein bisschen gleich zu erzählen. Und dann gibt's auch noch Sunrace, die kriegen wir leider gerade noch nicht her. Also es ist noch ein bisschen schwierig, da dran zu kommen. Aber man sieht, der ganze Bereich ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nichts mehr für nur noch irgendwie für den gut Betuchten, nichts mehr nur noch für den Rennfahrer, sondern das kommt jetzt wirklich auf ganz breiter Ebene.
Breite Ebene heißt dann bei Shimano Diore-Gruppe, hattest du eben schon angesprochen. Günstiger Preis, was heißt günstig? Was kostet die dann? Also eine komplette Gruppe, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Rad umstellen oder umrüsten, falls das geht. Manchmal geht's ja, manchmal vielleicht auch nicht. Was muss ich da investieren?
Bei Shimano ist das immer ein bisschen Voodoo.
Weil die keine Endverbraucherpreise haben.
Genau, ja. Shimano oder die Shimano-Politik ist keine sogenannten UVPs rauszugeben. Also es gibt keine offizielle Preisliste bei Shimano. Das heißt, Shimano-Preise sind immer Marktpreise. So ganz grob kostet aktuell die komplette Gruppe mit Kurbel, mit Kettenblatt, mit Kassette, mit Kette, mit Schalthebel, mit Schaltwerk so zwischen 250 und 280-290 €. Ich gehe mal davon aus, dass die Preise online dafür noch deutlich sinken werden, weil momentan liegt die Diore preislich dann so fast auf SLX-Niveau und eigentlich muss sie da noch ein bisschen runter. Also das liegt jetzt daran, weil die jetzt wirklich gerade erst frisch in den Markt kommt. Ist ja eigentlich auch eine 2021er Technik oder Gruppe. Und die ist aber, das ist auch eigentlich typisch für Shimano und für SRAM, wenn die was vorstellen, was fürs nächste Jahr ist, dann ist das in der Regel ab den Sommerferien so ganz grob erhältlich. Mhm. Und ja, da, man kann das jetzt quasi täglich sehen. Täglich kommt ein neuer Online-Shop dazu, der die Diore jetzt führt. Und das führt online bei den großen Shops wie Bike Components, wie Rose Versand, wie Bike Discount. Das führt dann bei denen immer zu so einer Preisschlacht. Da will immer jeder, vor allem das Schaltwerk will immer jeder am günstigsten anbieten.
Ja. Und die Welt guckt also, ja auch darauf. Ja.
Bei uns ist es sehr lustig. Wir haben ja den Online-Preisvergleich Outra bei uns auf der Website und ich gucke als Onliner natürlich jeden Tag bei uns auf der Website, was so passiert. Und da kann man wirklich teilweise täglich sehen, wie die Preise wirklich fallen. Deswegen kann man wirklich bei uns auch mal vorbeischauen auf der Website. Da sind die kompletten Tests über alle Schaltungen, die wir jetzt reden, natürlich online einzusehen. Und natürlich kann man dann auch noch den einen oder anderen Euro sparen, weil wir den tagesaktuellen Preisvergleich haben. Und da ist es speziell bei der Diore-Gruppe sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wir haben das Upgrade-Kit auf der Website, was bedeutet, es ist dann bestehend aus Schalthebel, Schaltwerk, Kette und Kassette. Und ich glaube, wir sind bei knapp 280 Euro eingestiegen vor 3 oder 4 Wochen. Und mittlerweile, habe ich eben gesehen, sind wir bei 197 Euro angekommen. Also ja, da kann man auch mal sich überlegen, ob man dann wirklich alles in der ersten Woche, wo ein Produkt rauskommt, haben muss oder ob man noch mal 3, 4 Wochen abwarten kann mit manchen Dingen.
Das klingt ein bisschen wie auf dem Aktienmarkt, aber steigen die auch irgendwann wieder?
Ab und kann zu das schon tatsächlich, ja.
Ja, okay.
Ja. Gibt manchmal natürlich so Sonderangebote und das habe ich jetzt in anderen Bereichen gesehen, da springt man dann schon mal um 200, 300 Euro. Speziell
ja, dann ist das Sonderangebot ausverkauft und dann ist nur noch sozusagen der nächst teurere verfügbar wahrscheinlich so, ne?
Genau. Mhm. Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ein bisschen auch Aktienmarkt. Ja gut, wenn man sich einmal für eine Gruppe entschieden hat, dann soll es die, glaube ich, auch sein. Da macht es ja dann auch wenig Spaß, irgendwie nochmal alle 2 Wochen nach dem Preis zu gucken. Für die richtigen Pfennigfuchs natürlich eine Sache, aber ich glaube, mit all den Gruppen, die wir heute vorstellen, macht man grundsätzlich nichts falsch. Die sind alle auf so einem super Niveau. André hat das schon gesagt, die Diore hat so ein edles Finish. Ich hatte sie jetzt das erste Mal in der Hand und ja, das fühlt sich so gut an. Also ich sag mal, früher die Zeiten, wo man eine XDR-Gruppe hatte, die Top-Gruppe von Shimano und gesagt hat, wow, das ist hier wirklich Tech-Porn. Klar, die sind immer noch da, aber wenn man das dann daneben eine Diore hält, wo man früher immer gesagt hat, oh Gott, das ist die günstigste Gruppe, ich will unbedingt immer das beste Produkt haben, die sind echt rum. Die macht so einen super Eindruck, klasse Verarbeitung. Klar, hier und da merkt man, wo der Preis dann herkommt, aber wenn man sich die ans Rad schraubt, finde ich, sieht die echt klasse aus. Und ich finde, das sind auch so, das sind jetzt auch Zeiten, wo wir hinkommen, wo man echt keine großen Unterschiede zwischen den Gruppen mehr spürt.
Wobei verlässlich war die Diore schon immer, die haben halt nur jetzt am Finish halt noch richtig was.
Genau,
was
das getan. Meine ich halt. Also klar, das war immer eine super Gruppe. Klar, ich sag mal, für einen Cross Country Racer für mich immer zu schwer.
Ja.
Aber halt optisch auch so, wo man gesagt hat, ja, okay, da sieht man, dass die jetzt die günstigste Gruppe ist. Aber wenn man die sich jetzt ans Rad schraubt, wenn man den Umwerfer speziell hinten sieht, wenn da nicht Diore draufstehen würde und würde es wahrscheinlich einen Blindtest machen, dann würde dir keiner sagen können, ist das jetzt SLX, XD oder Diore gefühlt. Also klar, wenn man sich auskennt, natürlich, aber so auf den ersten Blick macht das alles einen klasse Eindruck. Und ich finde, das für wenig Geld zu bekommen, das ist auch echt eine coole Richtung, in die wir uns jetzt bewegen.
Ja, man muss vor allem dann ja auch sagen, also wenn wir bei der Diore wirklich, wahrscheinlich landen wir für die ganze Gruppe mal irgendwie bei 200 Euro. Das heißt, die komplette Gruppe ist im Prinzip günstiger, als wenn ich mir ein XTR-Schaltwerk alleine kaufe. Rein was die Schaltperformance angeht, ist der Unterschied wirklich minimal. Also die Diore, ich bin die Gruppen jetzt alle im Test gefahren, die schaltet extrem gut, super harmonisch, eine super Hebelergonomie. Das ist ein Jota schlechter vielleicht als bei einer XT oder XTR. Aber das werden ganz viele nicht merken. Wenn die Schaltung gut eingestellt ist, wird keiner unzufrieden mit sein. Sie sieht, da gebe ich Lukas recht, auch noch wirklich toll aus. Sie hat ein schwarzes Finish, was sehr elegant wirkt einfach, was überhaupt nicht billig wirkt. Sie hat fast alle Technologien der XTR, nicht ganz alle. Also man kann zum Beispiel mit dem oberen der beiden Hebel nur einen Gang runterschalten.
Ja, okay.
Runter ist es. Genau. Da kann man mit der XT und mit der XTR sind es 2. Aber andere, wie zum Beispiel dieses Two-Ray-Release, dass ich den oberen Hebel mit dem Zeigefinger wie mit dem Daumen bewegen kann, das hat die Deore auch, den zuschaltbaren, die zuschaltbare Kettendämpfung oder die Schaltwerkdämpfung am Schaltwerk hat die Deore auch. Austauschbare Direct-Mount-Kettenblätter, also dass ich zum Beispiel auch die XTR-Kettenblätter nehmen kann, hat die Deore auch. Microspline-Freilauf hat sie auch. Also es ist im Prinzip wirklich zu den Top-Gruppen ein sehr, sehr geringer technologischer Schritt zurück oder nicht ganz auf dem technologischen absoluten Maximum, aber immer noch sehr, sehr gut. Das Einzige, wenn ich irgendwas quasi an der Gruppe jetzt kritisieren müsste, dann ist es halt das Gewicht. Da ist sie deutlich schwerer. Die Kurbel ist eine sehr massive Alukurbel, ist schwer. Die Kassette, eine Stahlkassette, ist sehr schwer. Also das ist quasi der große Kritikpunkt an der Gruppe. Sie ist schwer. Sie ist ein bisschen fummeliger einzustellen, finde ich, als bei SRAM, ist aber vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Auf der anderen Seite, das, was sie an Gewicht hat, Stichwort Stahlkassette, spricht halt auch wieder für Langlebigkeit. Das heißt, man muss da auch keine Angst haben, okay, wow, so eine 200-Euro-Gruppe, so wie man es ja immer kennt, wer billig kauft, kauft doppelt. Nee, bei der Deore nicht, die wird ganz schön lange halten. Also die ist wirklich, gerade was Kette, Kassette, Kurbel angeht, das ist alles so massiv, das muss man echt erstmal kaputt kriegen.
Herr André, ich würde aber gerne noch ganz kurz zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass halt in vielen oder in manchen Dingen die Deore nicht ganz auf XT-Niveau ist. Das Coole ist ja, dass man theoretisch auch alle Teile miteinander mischen kann. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, wenn es mir unbedingt wichtig ist, dass ich oben zwei Gänge hochschalten kann, dann kaufe ich halt einen XT-Hebel und kann den genauso gut mit den anderen Deore-Teilen kombinieren. Und ich finde, so kann man sich ja auch irgendwie seine Gruppe mittlerweile bei den großen Zweien, bei SRAM und bei Shimano, zusammenstellen auf Dinge, die man Wert legt. Wenn man sagt, ich will unbedingt eine leichte Kassette haben, dann kann man sich auf dem höheren Regal bedienen, sage ich mal. Und wenn man sagt, hey, für mich macht's beim Umwerfer hinten keinen Unterschied, ob da jetzt Deore draufsteht oder XDR, dann kann man den genauso kombinieren. Und das finde ich auch echt cool, ja, dass man so sich ein bisschen nach seinem Style das alles raussuchen kann und dann auch nicht immer eine Top-Gruppe unbedingt kaufen muss in allen Bereichen, oder? Halt den Dingen upgraden kann, wo es einem wert ist.
Was hat denn die Konkurrenz auf Augenhöhe preislich zu bieten? Gibt es da überhaupt was?
Ja, da gibt es die NX Eagle bei SRAM. Die hat den Vorteil, dass sie auch mit dem alten Freilauf, mit dem alten Standardfreilauf kompatibel ist, also die NX Eagle Kassette. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ist da das Shimano jetzt wieder ein bisschen die Nase vorn.
Naja, die Essex gibt es ja auch noch.
Die Essex gibt es auch noch, das ist aber eigentlich eine OEM-Gruppe, die ist eigentlich gar nicht im Handel erhältlich.
Also teilweise ist sie, glaube ich, erhältlich, aber wirklich ja sehr, sehr selten. Aber die ist, glaube ich, preislich dann nochmal unter der NX an.
Die ist nochmal darunter, genau. Also da gäbe es schon das Pendant, aber da muss man schon sagen, da hat Shimano jetzt einfach mit der Kassette bisschen mehr Bandbreite, und da wirkt die Deore auch, ist auch nicht unnormal. Die hat jetzt auch wieder quasi 2 Jahre Vorsprung. NX und Essex sind schon ein bisschen älter bei SRAM. Da wirkt die Shimano Deore jetzt einfach moderner. Das heißt, wenn ich da die Möglichkeit habe, meinen Freilauf entsprechend umzurüsten auf Microspline, dann würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich sagen, da geht der Punktsieg jetzt mal an Shimano, also wirklich auf der Preisklasse 200, 250 Euro.
Also wichtiger Aspekt auch für alle Leute, die jetzt zuhören und sich überlegen, ich will jetzt auf einmal 12 umsteigen und Shimano kenne ich, mag ich, ich mag das Schaltgefühl, wobei man da auch sagen muss, von früher, sage ich jetzt mal, zu heute, also zu den 1x12-Fachgruppen hat sich das Schaltgefühl deutlich verändert, es ist deutlich straffer geworden und man braucht ein bisschen mehr Kraft im Finger, um die Gänge zu betätigen, aber letztlich trotzdem vollkommen präzise, alles halt nur ein bisschen straffer. Aber man braucht eben einen anderen Freilauf. Entweder man kann den Freilauf vielleicht umrüsten an dem Laufrad, was man hat, oder es ist vielleicht auch ein neuer Laufradsatz fällig, weil der Microspline-Freilauf-Standard eben nicht mit dem Hypergleitstandard, also dem alten HG-Standard, der jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 20 Jahren oder länger, aktuell war, das ist nicht kompatibel. Das heißt, da müsste man dann eventuell umrüsten. Oder man muss auf jeden Fall umrüsten. Die Frage ist nur, wie umfangreich.
Genau. Oder man nimmt eine Kassette von Fremdanbietern, wie zum Beispiel Sunrays. Da wird man dann aber zum einen, oder man muss ganz zwangsläufig dann auf das kleine Zehner-Ritzel verzichten. Auf den Standardfreilauf passt nun mal als kleinstes Ritzel nur ein Elfer. Das ist ja auch der Grund, warum SRAM und Shimano da quasi neue Freiläufe entworfen haben. Mhm. Und man wird, das ist zumindest meine Erfahrung, da dann schon ein bisschen auf Schaltperformance verzichten müssen. Da haben SRAM und Shimano, was die Technologien angeht, die sie in die Kassetten packen, also Steighilfen etc., da haben die einfach, ja, da haben die einfach einen Vorsprung gegenüber dem, was da jetzt sonst so in Asien mal so vom Band fällt, jetzt mal ein bisschen despektierlich gesagt. Das ist auch kein Wunder, da ist einfach viel, viel mehr Erfahrung, viel, viel mehr Know-how und vor allem, da sind viel, viel mehr Patente. SRAM und Shimano halten einfach bestimmte Patente. Das kann die Mini-Ausformung eines Zahnes sein, der dann bei Shimano so aussieht und bei SRAM so aussieht und was kein anderer dann so nachbauen darf. Das ist zum Beispiel bei SRAM sieht man das an den Kettenblättern. Das sind diese X-Sync 2 Kettenblätter. Beim Vorgänger, bei X-Sync 1 oder X-Sync 1 hat SRAM das Patent noch freigegeben. Da konnte dann auch Raceface und alle anderen konnten Kettenblätter exakt so nachbauen. Jetzt hat SRAM das nicht freigegeben. Das heißt, wenn ich eine SRAM Eagle Gruppe fahren will und ich will die maximale Performance, bin ich tatsächlich auch auf ein SRAM Kettenblatt angewiesen, weil keiner diese ganz speziellen Zahnformen, die es da gibt, nachbauen darf. Und da leiden natürlich am Ende so ein bisschen diese Dritthersteller drunter, dass sie eben diese Patente nicht haben.
Worauf müsste man noch achten, wenn man umrüsten will? Was gibt's da noch für Schwierigkeiten? Also ich selbst habe mal die neue Shimano XT 1x12 installiert und währenddessen festgestellt, dass das Schaltwerk nicht mit meinem Ausfallende kompatibel ist. Denn die Shimano XT-Gruppe, ich glaube, es gilt aber auch für die XTR, ist für das normale Standardschaltwerk, also das klassische und nicht für ein Direct Mount Schaltwerk ausgelegt. Dementsprechend kommt
Schaltauge.
Entschuldigung, richtig. Genau. Ausgelegt, deshalb kommt man da mit den Armreichweiten und dem Abstand zum Ritzelpaket in Schwierigkeiten. Das kann man auch nicht irgendwie hinbiegen. Das funktioniert nicht.
Das ist richtig. Ja, es funktioniert generell nur, also sowohl SRAM wie auch Shimano Schaltwerke und auch das THP, die brauchen das alte Standardschaltauge. Das heißt, da kann man auch jetzt schon sagen, dieser Direct Mount Schaltaugenstandard, der ist schon wieder tot. Den kann man wieder, auf gut Deutsch, der kann wieder weg.
Aber so kurz war der ja gar nicht, ne? Der hat ja eine recht.
Ja, das war aber auch wieder das Thema, dass Shimano den hatte, aber entweder das Patent nicht freigegeben hat, da weiß ich es nicht, oder SRAM wollte das nicht. Das heißt, es war eh ein reines Shimano-Ding. Wenn du von Shimano auf SRAM umrüsten wolltest, brauchtest du dann anderes Schaltauge. Dadurch, dass Shimano quasi jetzt selbst auf seinen eigenen Standard nicht mehr setzt, ist das Thema quasi Geschichte. Wo ich ein bisschen drauf achten muss, wenn ich ein wirklich älteres Fahrrad habe, ist das Thema Boost. Die aktuellen 1x12 Gruppen sind natürlich für Boost optimiert, also für 148 mm breite Hinterbauten, weil ganz klar, die Kurbel vorne, beziehungsweise das Kettenblatt vorne, muss einen gewissen Abstand zum Tretlager haben, damit die Kettenlinie stimmt. Erstmal halbwegs verständlich erklärt, hoffe ich.
Ja, ja. Kettenlinie ist, für die, alle, die es nicht wissen, Kettenlinie ist die, wenn man durch den Rahmen eine Linie zöge und dann die Kette sozusagen daneben liegt oder hält, dann ist das der Abstand zu diesen beiden Geraden. Und damit es nicht schräg läuft beim Schalten, muss das im 1x12-Fach-Standard ein bisschen weiter nach außen gehen, um in der mittleren Position auf der Kassette dann auch gerade zu laufen, damit der.
Ja, nicht unbedingt wegen 1x12, sondern wegen Boost eben.
Wegen des Boost-Standards, ja.
Durch Boost ist der Hinterbau breiter und dadurch steht die Kassette etwas weiter rechts. Ja. Und dementsprechend muss auch das Kettenblatt am Ende etwas weiter rechts stehen, als es bei 142 oder bei 135 mm Einbaubreite des Hinterbaus war. Das ist aber kein Problem, man muss nur darauf achten, weil bei SRAM wird zum Beispiel das Ganze über das Kettenblatt eingestellt. Also es gibt Boost-Kettenblätter und Non-Boost-Kettenblätter. Die haben einfach ein bisschen unterschiedlichen Versatz. Da muss ich einfach, wenn ich eben keinen Boost-Hinterbau habe, muss ich mir einfach ein anderes Kettenblatt kaufen. Und bei Shimano wird es über die Kurbel gemacht. Da gibt es unterschiedliche Kurbeln. Das ist dann so ein bisschen kryptisch, dass die Shimano Deora, wir sagen da immer so schön Deore zu, aber bei Shimano heißt die ja dann M6100XY. Mhm. Und die Kurbel heißt dann zum Beispiel FC-M6120. Mhm. Oder es gibt die FCM6100 und je nachdem, ob da die dritte Ziffer eine 2 oder eine 0 ist, passt die entweder zu dem einen Hinterbau oder zu dem anderen. Ist übrigens in unserem aktuellen Heft alles erklärt, ist auch online alles erklärt, worauf man da achten muss. Klingt jetzt auch wieder alles fürchterlich kompliziert. Man muss sich einmal einlesen oder wenn man wirklich nicht zu Rande kommt oder dann den Fachhändler fragen und sagen, hey, ich habe das Rad, ich hätte da jetzt gern zwölffach dran, mach. Das wird dann sicherlich ein paar Euro mehr kosten, als wenn man sich das Zeugsets im Internet zusammenstellt und sich dann selber dran bastelt. Dafür ist man dann aber auch halt auch auf der sicheren Seite. Sonst kann es natürlich passieren, dass man dann beim Einbau, so wie du gerade, Christian, es ja selber gesagt hast, dass man dann alles schön und schön, man hat alles schön da, man fängt an, das anzubauen und man merkt, oh Mist, das Schaltwerk passt nicht. Oh Mist, die Kettenlinie passt nicht. Ja. Oh Mist, der Freilauf passt nicht. Ja. Also man muss es sich vorher schon wirklich einmal ganz genau überlegen. Man muss ein bisschen Know-how haben oder sich das Know-how anlesen oder zum Fachhändler gehen.
Wobei ich da auch tatsächlich die Zuhörer so ein bisschen beruhigen kann. Bei mir war es dann möglich, beim Hersteller ein entsprechend anderes Schaltauge zu bestellen, was man dran schraubt und dann passt auch die Gruppe dran. Also das geht schon bei vielen. Ich weiß nicht, ob es bei allen geht, aber...
Müsste bei allen gehen, aber das ist natürlich so der Klassiker. Man hat da alles schön liegen, man geht in seine Werkstatt oder in seine Garage, fängt an zu schrauben, hat ganz glücklich schon, man hat schon den Schalthebel. Da muss man dann auch nochmal drauf achten. Habe ich jetzt ein Match Maker-Schalthebel. Ach Gott, wo ist denn die Schelle? Sagen wir es mal so, man hat ganz glücklich das erste Teil dran und dann merkt man, okay, da fehlt was. Also wieder an den Computer, wieder bestellen, dauert wieder 3 Tage und irgendwie so nach gefühlten 3 Monaten ist das Rad dann fertig.
Wow, herzlich willkommen im Standard-Wirrwarr der Mountainbike-Welt.
Wir haben jetzt viel über Shimano gesprochen, was hat sich denn bei SRAM getan? Wir reden ja auch heute über Neuheiten und neue Entwicklungen. Was sind da die größten Neuheiten, die irgendwie auf den Markt jetzt kommen?
So wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, das ist in erster Linie mal die GX Eagle. Die GX Eagle ist so ungefähr auf Niveau der Shimano XT, also Oberklasse. Die kostet jetzt auch wieder da UVP ein bisschen über 500 Euro. Mhm. Das ist noch okay im Vergleich zu den, dann kommt der große Step kommt danach zu XO1 und XX1, die sind dann deutlich teurer oder eben eine XTR. Die GX Eagle hat alle Technologien der Topgruppen, da fehlt also dann auch nichts. Da fehlt es hin und wieder ein bisschen am Material. Der Hebel ist zum Beispiel aus Alu, bei der Topgruppe ist er aus Carbon, der Schaltkäfig ist aus Alu, der ist bei den Topgruppen aus Carbon. Und SRAM hat so ein bisschen, gerade in der Kategorie, und das ist so die wichtigste eigentlich, so diese Volksgruppen, da hat SRAM so ein bisschen wieder an Boden verloren, seitdem es die neue Shimano XT gibt. Und ich glaube, da will SRAM jetzt einfach mit der neuen GX Eagle zeigen, guck mal, wir können, die GX Eagle sah immer so ein bisschen, man hatte immer so das Gefühl, ach komm, das könnte schöner.
Mhm, ja, ja.
Da hat Sven jetzt viel dran gearbeitet. Das Finish sieht wirklich klasse aus. Es gibt eine richtig schöne Alu-Kurbel, eine sehr schöne Carbon-Kurbel. Das kann man auswählen, kostet ungefähr 100 Euro Unterschied, macht aber auch ungefähr 100 Gramm dann wieder aus. Und die ganze Gruppe wirkt optisch jetzt wirklich sehr clean, sehr schön. Technisch, bar jeder Kritik. Technisch liegt sie wirklich, da ist kein Unterschied zu den Topgruppen zu spüren. Also wo ich bei der Deore vielleicht zur XT noch einen Unterschied spüren kann, kann ich den bei der GX Eagle zur XO oder XX1, kann ich den nicht spüren. Also meines Erachtens unmöglich. Wer das spürt, herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, was ich da merke, ist, dass ich den Hebel ergonomisch einfach nicht so toll finde wie jetzt bei den Topgruppen. Aber auch da sind wir wieder bei dem, was Luke gesagt hat. Da kann ich auch einfach dann den XO1-Hebel nehmen. Kostet mich natürlich ein bisschen mehr, aber dann habe ich auch die Top-Ergonomie. Sie ist ein bisschen schwerer als die Top-Gruppen, aber auch nicht so dramatisch viel schwerer. Also da kriegt man wirklich eine Gruppe, die, wenn man SRAM mag, wenn man das Schaltgefühl von SRAM mag, wenn man die Technologien von SRAM mag, die absolut top ist. Also mehr Schaltung braucht kein Mensch.
Hm. Größtes Ritzel ist, glaube ich, größer geworden jetzt bei der GX, oder?
Genau, da kann Luki vielleicht was zu sagen, weil Luki fährt dieses riesen Ritzel schon am längsten, weil er ja, das schon weit vor der Präsentation schon bekommen hat.
Genau, ich bin quasi seit Februar unterwegs. Also bisher war es so, wie André schon gesagt hat, dass wir in den Eagle-Gruppen ja eine Bandbreite von 10 bis 50 Zehen an der Kassette hatten. Mhm. Ja, und dann kam jetzt sozusagen Shimano, die haben dann 10 bis 51 gehabt. Und jetzt musste SRAM natürlich ein bisschen nachlegen und nochmal einen draufsetzen und haben jetzt ja die Eagle-Kassette auf 10 bis 52 aufgebohrt, wenn man so sagen möchte.
Das klingt nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen beim Zahnarzt.
Ja, genau. Shimano ist auch verzweifelt gerade dabei, eine 53er-Kassette zu machen.
Ja, gut, ja. Genau. Und das ist quasi auch der große Step jetzt gewesen bei der GX. Ja, und man kann sagen, dass dieser Unterschied dann schon merklich ist beim Fahren. Ob das es jetzt 52 sind statt nur 50, jetzt wird der normale Mensch sagen, zwei Zähne merkt man das. Ja, man merkt es doch schon sehr, sehr deutlich. Also es ist speziell am Berg, wenn es richtig steil wird, sage ich mal, wird jetzt der letzte Gang zu so einem richtigen Rettungsring. Also wenn es gar nicht mehr geht und man wirklich Kadenz braucht, dann schaltet man jetzt auf 52er und man fährt jetzt wirklich überall hoch, muss ich mal sagen. Und das macht jetzt die 1x12-Gruppen für mich wirklich voll volkstauglich, sage ich mal, weil ja ich als fitter Cross-Country-Racer, ich komme auch mit einer 10-50er-Kette zurecht. Aber man muss ja auch an Leute denken, die jetzt irgendwie nicht jeden Tag wie ich Radfahren gehen oder fit sind oder vielleicht auch ein bisschen schwerer sind. Und da ist dieser Rettungsring jetzt wirklich Gold wert, weil damit meines Erachtens kommt man da eigentlich jeden Mittelgebirge, Berg oder irgendwo in den Alpen gut hoch. Und das ist jetzt wirklich der große Step. Für mich persönlich ist dieser Gangsprung ziemlich, ziemlich hoch, weil letztendlich hat SRAM nur diesen letzten Gang in der Übersetzung geändert. Sprich, es ist jetzt halt immer noch die gleiche Übersetzung. Sprich, wir kommen jetzt im vorletzten Gang von einer 42 auf, dann ist dann der Sprung auf 52. Und der ist mir persönlich sehr, sehr groß. Also eigentlich hätte ich mir da noch eine Lücke dazwischen irgendwie gewünscht. Weil ja dadurch, dass dieser Rettungsring dann so hart reinkommt, nutze ich den tatsächlich gar nicht so oft. Also ich sag mal, ich persönlich, wenn ich mir jetzt ein Rad aufbauen müsste, würde immer noch eine 10-50er-Kassette wählen. Ich brauche die 52er nicht, vielleicht mal, wenn ich einen Alpenmarathon fahre oder in den Alpen unterwegs bin. Aber ich sag mal, draußen für die breite Masse, für den typischen Tourenfahrer, ist das meines Erachtens dann schon sinnvoll. Das macht dann schon Spaß.
Das klingt so ein bisschen, ich erinnere mich gerade daran, Shimano hatte früher, das war noch zu Achtfachzeiten, tatsächlich eine Kassette mit einem richtigen Rettungsring und das hieß Mega Range und das war eigentlich bis zum 26er Ritzel eine ganz normale Kassette oder 28 und dann kam ein Sprung auf 34. Das war wirklich, von vorne schaute man drauf und dachte, aha, Kassette, und dahinter so, oh, ein Pizzablech hat sich dahinter versteckt.
Oh Gott, das war ganz vor meinen Zeiten.
Da und das ist tatsächlich, das war an so Trekkinggruppen dran, aber es wurde auch im Mountainbike-Bereich benutzt. Erinnert mich so ein bisschen daran. Wahrscheinlich ist da ja aber auch irgendwann mal Feierabend, weil ich meine 52, wir kommen mit 53 dann schon angenommen, das gibt es, oder der Nächste sagt vielleicht, wir gehen auf 54, das dürfte wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, weil die Schaltwerke dann ja auch immer tiefer rutschen. Ich meine, klar, wenn wir jetzt 27,5 Zoll Laufräder haben oder 29 Zoll, hat man mehr Bodenfreiheit, aber bei vielen großen Kassetten ist dann das Problem, dass das Schaltwerk, der Schaltkäfig immer weiter Richtung Boden geht und irgendwann natürlich auch in die Gefahr kommt, abzureißen. Ne?
Ja, da ist mal vorweg ganz kurz, da müssen wir nochmal vielleicht kurz zwischengrätschen für alle, die jetzt gerade gehört haben, boah, eine 52er-Kassette, das habe ich mir immer gewünscht, kann ich die jetzt einfach auf meine aktuelle Eagle-Gruppe draufschrauben. Da kurz eingeschränkt.
Gehen wir noch einen Schritt zurück, okay.
Ja. Genau, da, wie du gerade schon gesagt hast, Christian, das Schaltwerk packt das in dem Sinne nicht. Also es würde theoretisch passen, dass diese Umschlingung passt vom Schaltwerkskäfig. SRAM sagt aber, bei den alten Eagle-Gruppen funktioniert das nicht. Also bis auf das elektronische AXS-Schaltwerk, das zum Beispiel ist mit der 52er-Kassette kompatibel. Alle anderen Gruppen wurden jetzt, sage ich mal, refreshed. Also die gibt es jetzt neu, wie die GX, die XO1, die XX1. Da braucht man dann ein spezielles Schaltwerk, wenn man mechanisch unterwegs ist, was dann diese 52 Zähne packen würde. Ist dann aber auch wieder rückwärtskompatibel. Sprich, das neue Schaltwerk könnte auch mit einer 1050er Kassette gefahren werden, wenn man das.
Liegt wahrscheinlich an der Kapazität des Schaltwerkarms, der halt dann
von
die Kette aufnehmen muss.
Genau. Ja.
SRAM
genau,
hat
das kurz dazwischen gegrätscht.
Das passt dann auch so ein bisschen zu der Frage. SRAM hat die Architektur der Schaltwerke überarbeitet. Wie gesagt, die GX Eagle ist komplett neu. Für X01 und XX1 gibt es ein bisschen neue Farben und eben das neue Schaltwerk. Das steht witzigerweise gar nicht so viel tiefer, weil SRAM wirklich die Architektur des Schaltwerks komplett geändert hat. Das heißt, das ganze Schaltwerk ist jetzt eher sogar kompakter geworden. Das wirkt viel bulliger, breiter, ist auch stabiler geworden. Dadurch ist der Abstand aber, also dieses Abstandsproblem ist gar nicht so das große. Zumal bei, wenn ich auf dem großen 52er bin, dann hängt das Schaltwerk ja eh fast waagerecht. Nichtsdestotrotz, genau. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, da ist das Ende der Fahnenstange mit 52 jetzt erreicht und ich bin da so ein bisschen, ich habe da auch so ein bisschen Mixed Emotions, muss ich sagen. Also ich bin jetzt die GX Eagle mit dem 52er, oh, fast 2000 Kilometer jetzt, glaube ich, schon gefahren. Davon ungefähr die Hälfte in den Alpen, an einem schweren Enduro, 14 irgendwas Kilo. Und bei auf ja in einer sehr anstrengenden Topografie, wo man fast immer irgendwie 1000 Höhenmeter am Stück relativ steil hoch muss. Ja, da fand ich das schon nett, weil ich auch irgendwie nicht so mega fit bin gerade. Da hat es mir irgendwie geholfen. Aber selbst da hatte ich, wenn es mal so bei 10% Steigung war, also nicht so knacksteil, sondern so ein bisschen steil war, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, boah, jetzt ist mir der Gang zu leicht. Wenn ich runtergeschaltet habe auf das 42er dann, bin ich aber schon wieder fast vom Rad gekippt. Also da hätte ich auch was dazwischen gebraucht. Und jetzt hier im Mittelgebirge, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich es tatsächlich nicht. Da hätte ich tatsächlich auch lieber eine harmonischere Abstimmung, so wie sie Shimano bietet, wo es von 46 auf 51 geht. Da ist mir der Sprung auch zu hoch. Also, wie gesagt, in den Alpen, schweres Rad, lange Anstiege, nicht so ganz fitte Beine, super. Alles andere würde ich auch beim 1050er bleiben.
Wobei, da muss ich jetzt ganz kurz auch nochmal als Racer dazwischen. Also da finde ich schon fast wieder cool, wenn man das 52er hat, weil ich konnte dadurch jetzt vorne in der Kettenblattgröße höher gehen und kann jetzt einfach unten raus, also wenn ich irgendwie schnelle Abfahrten runterfahre, kann da noch mittreten, habe aber trotzdem meinen Rettungsring. Also ich bin jetzt von 34 auf 36 gegangen und kann mir sogar vorstellen, noch einen Tick höher zu gehen. Also das kann auch interessant sein, aber eigentlich, wie du schon sagst, André, ich glaube, im Mittelgebirge würde ich wahrscheinlich auch eher.
Ich glaube, man muss es einfach und so kommuniziert SRAM es am Ende auch. Man muss es als Option sehen.
Genau.
Also es ist kein Muss. Ich muss nicht die 1052er Kassette fahren, weil auch die neuen Schaltwerke, hat Luki gerade auch gesagt, sind abwärtskompatibel, können also auch das 50er Ritzel bedienen. Ich muss mir einfach vorher oder ich sollte mir einfach vorher überlegen, hey, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Also es ist schön, die Option ist da. Wie gesagt, ich werde jetzt an meinen beiden Bikes, also an meinem Trailbike werde ich bei 1050 bleiben, an meinem Enduro werde ich 1052 fahren. Ich werde bei beiden die Kettenblatt oder mein Kettenblatt eben nicht ändern, sondern ich werde es dann am Enduro wirklich als Rettungsring sehen. Aber es ist nicht für jeden perfekt. Also man muss sich das einfach vorher überlegen. Da ist Shimano mit der sehr harmonisch abgestuften 1051er Kassette wahrscheinlich etwas breitbandiger. Das funktioniert für den einen wie für den anderen. Bei SRAM muss ich mir vorher Gedanken machen. Will ich den Rettungsring, ja oder nein?
Was habe ich denn vorne für eine Option? Auf welches Kettenblatt kann ich minimal gehen bei SRAM?
30. Nicht sogar 28? Gibt es nee, noch 30?
Ja, weil das ist ja nämlich ein Unterschied zu Shimano, weil bei Shimano habe ich dann ja als kleinsten Gang, ich muss das einfach mal anführen, weil ich gehöre zu den Leuten, die jetzt nicht so super fit, beziehungsweise wenn sie fit sind, auch nicht so leicht sind. Da habe ich dann mit 28,51 den bislang kleinst fahrbaren Gang auf einer 1x12-Schaltung, zumindest wenn man auf die beiden großen Hersteller Shimano und SRAM guckt. Wenn ich jetzt bei SRAM auf 30
Nee, es gibt auch 28. Das ist ja das Schöne. Okay. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja alle online. Ich habe gerade geguckt. Es gibt auch.
Okay. Es gibt weil 28. Der Luki gerade sagte, es ist 30.
Nee.
Ah ja. Okay.
Hab's gefunden.
Das heißt,
wobei ich da Ja. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, 28,52, das ist so leicht.
Ich fahre das.
Deswegen sage ich das. Für mich ist das aus der Rechnung raus, weil das
hat
überhaupt gar keinen Sinn.
Ich habe da großen Spaß dran. Nee, das fahre ich auf jeden Fall, weil dann kann ich halt irgendwie meine Stunde in den Alpen da hochkurbeln, ganz entspannt. Und ich glaube, dass das halt für viele Leute, die auch nicht so fit sind, trotzdem eine Option ist.
Ach, da fand ich, wie gesagt, ich fand jetzt tatsächlich bei 32,52 in dem Moment, wo es um die 10%, also wo es wirklich von den 15% Steigung runterging, da fand ich es schon zu leicht.
Ja, gut, aber wenn ich in einer hohen Steigung bin und wir müssen immer uns so ein bisschen vor Augen führen, wir machen Radfahren und Radsport auch beruflich und haben viel Gelegenheit zu fahren, sind im Schnitt, glaube ich, einfach oder etwas fitter und öfter auf dem Rad als der durchschnittliche Zuhörer, Leser. Wer auch immer sich wie angesprochen fühlt, möge sich einfach heraussuchen, was er mag. Man muss ja keinen 52er Ritzel kaufen. Ich find's spannend.
Genau, man kann übrigens, das Größte ist dann wiederum 38er. Also das habe ich jetzt auch mal kurz nachgeguckt.
Okay,
gut. Für einen Herrn Nino Schurter gibt's dann für die Sprintrennen eine Spezialanfertigung mit 40. Aber ich glaube, da würde ich nicht mal irgendeine Rampe hochkommen, sondern rückwärts wieder runterrollen.
Okay, Shimano, SRAM, Haken dran. Andere Hersteller. Wir haben über TRP gesprochen. TRP ist mir bislang nur bekannt gewesen als Hersteller der Bremsen von Aaron Gwynn, Downhill, mehrfacher Downhill World Cup Sieger etc. pp. Eine wahnsinnig schwere, wahnsinnig brachiale Bremse. Und die machen jetzt auch eine Schaltung.
Genau, wobei man erstmal vielleicht noch kurz erklären muss, TRP ist die Eigenmarke von Tektro. Und Tektro ist eine der größten Radmarken überhaupt. Die bauen nämlich Bremsen, sind der größte Bremsenhersteller der Welt, sind vermutlich an jedem billigen Rad zu finden, bauen aber auch in Lizenz für ganz große Bremsenhersteller. Also da steht dann, ja, vielleicht irgendwas mit S vorne drauf, vielleicht auch was anderes. Aber in Wirklichkeit ist sie dann von Tektro gebaut. Das ist üblich im Fahrradbereich so. Das sind große taiwanesische Firmen, die als Zulieferer gestartet sind. Und die dann im Laufe der Zeit jetzt einfach auch ihre eigenen Marken herausbringen. Und TRP ist tatsächlich so die Nobelmarke quasi von Tektro selber. Die machen relativ viel tatsächlich im Downhill-Sport, also machen auch wirklich Sponsoring. Da sitzt der Dollar auch durchaus schon mal locker. tatsächlich sehr, sehr brachiale Bremsen. Und TRP hat für Aaron Gwynn auch eine Schaltung schon länger gebaut, eine 1x7 Downhill-Schaltung. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, gedacht, naja gut, wenn wir 7 Gänge können, dann können wir auch 12. Und deswegen gibt's jetzt die TRP TR. 12, das ist eine halbe Schaltungsgruppe, sage ich mal. Also die TR12 besteht nur aus Schalthebel und aus Schaltwerk. Alles andere muss ich mir von anderen Firmen dazu nehmen. TRP selber empfiehlt, SRAM zu nutzen. Also SRAM-Kassette, SRAM-Kette und Kurbel, whatever. Also auch SRAM oder halt Braceface. Und auch das, weil wir gerade das Thema 52 und 50 haben, das TRP-Schaltwerk packt nur die 50er. Also 1052 geht mit dem TRP-Schaltwerk nicht. Die 1050-Kassette geht und das harmoniert auch sehr gut.
Und warum sollte ich das kaufen? Was für Vorteile hat diese Schaltungsgruppe?
Warum sollte ich das kaufen? Also einmal, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ach nee, diese großen Konzerne, also mal abgesehen davon, dass Tektro auch riesig ist, die dann sagen, nee,
Shimano. Halt nicht so oft an der Eisdiele.
Genau, ach nee, Shimano, dieser Riesen, ach nee, das mag ich nicht. Und SRAM, nee, ach, das sind ja Amerikaner, die mag ich auch nicht, die sind auch doof. Also wer irgendwie sagt, so, er möchte wirklich was anderes fahren, der hat da natürlich mal die Chance. Also das und ist ja auch mal irgendwie ganz cool. Ich meine, Shimano und SRAM dominieren den Schaltungsmarkt jetzt seit Menschengedenken. Und beim Rennradbereich, da habe ich ja immer noch die Möglichkeit, wenn ich da in Anführungszeichen cool sein will, dann nehme ich ja Campagnolo. Bin irgendwie ganz stolz drauf. Und im Mountainbike-Bereich hatte ich das jetzt jahrzehntelang irgendwie nicht die Möglichkeit. Und jetzt gibt's mit TRP, und wie gesagt, Sunrace hat da auch noch was, aber das haben wir auch noch nicht in der Hand gehabt, mit TRP zumindest die Möglichkeit, mal was anderes zu fahren. Und ansonsten hat das Schaltwerk tatsächlich so ein paar technische Finessen, sage ich mal. Es gibt auch so einen Reibungsdämpfer im Schaltkäfig. Der ist auch wie bei Shimano an- und zuschaltbar. Es gibt aber auch noch den sogenannten Hall-Lock. Der ist benannt nach dem Mechaniker von Aaron Gwynn. John Hall heißt der Mann. Mhm. Und das kommt auch aus dem Downhill-Sport. Damit kann ich das Schaltwerk quasi am Schaltauge nochmal zusätzlich fixieren. Und damit verhindere ich, dass sich das Schaltwerk im wirklich extrem ruppigen Downhill so um das Schaltauge herum in die Kassette reinwickelt. Ganz ehrlich, ist mir noch nie passiert. Ich fahre aber auch nicht.
Sieht man aber in den Downhill-Rennübertragungen ab und zu mal.
Genau, ich fahre halt auch nicht. Meine Downhill-World-Cup-Karriere ist leider nie richtig gestartet. kann noch werden in der irgendwann mal in der Ü70 oder so. Von daher, ja, es ist wahrscheinlich, das braucht nicht jeder, wer wirklich knallhart fährt, wer auch knallhart Enduro fährt. Für den ist das vielleicht ein geiles Feature. Was man tatsächlich merkt, wenn man, vor allem wenn man beide Reibungsdämpfer im Prinzip oder beide Fixierungen eingeschaltet hat, dann steht das Schaltwerk wirklich wie eine Eins. Also da hört man bergab quasi nichts. Also da ist kein Kettenschlagen, gar nichts. Auf der anderen Seite bedeutet das allerdings auch, dass die Fingerkräfte bei der THP ganz schön hoch sind. Also das ist auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Rennwagen der 70er, 80er Jahre. Also ich muss da wirklich die Gänge so ein bisschen reinprügeln. Dann sitzen die aber auch. Also dann ist da wirklich, da ist kein Spiel, nichts. Das ist alles super steif. Aber ich muss schon ein bisschen stärker drücken, damit wirklich der Gangwechsel kommt. Dann ist das wirklich so richtig geile Mechanik, so kack, bock. Und dann sitzt das Ding. Genau, das ist alles dadurch ein bisschen langsamer. Also auch als mit SRAM schalte ich schneller. So ganz grundsätzlich ist die Möglichkeit, rauf runterzuschalten, sehr ähnlich zu SRAM, aber mit SRAM bin ich ein bisschen schneller. Bei THP habe ich wirklich so das Gefühl, das ist einfach so mega präzise und knackig. Deswegen ist so ein bisschen, wer da drauf steht, wer schon immer fand, oh, SRAM, das ist so cool, das ist so schön knackig und direkt, der kriegt's bei THP nochmal in der doppelten Dröhnung und dazu halt dieses super stabil stehende Schaltwerk. Wer jetzt wirklich eher auf komfortable Gangwechsel schwört, der ist da sicherlich eher dann falsch.
Und ist das bei THP denn, hängt das nur mit diesem Hall-Lock zusammen oder ist das immer viel härter, das Schaltverhalten?
Beides.
Okay.
Also ich habe es natürlich ausprobiert, auch mit beiden sämtliche Reibungsdämpfer ausgeschaltet. Dann ist es immer noch eine Spur härter als bei SRAM und Shimano. Und zugeschaltet ist es dann deutlich härter, ja.
Und zum Thema Sunrays, auch ein Hersteller, der so aus dem, glaube ich, taiwanesischen Bereich kommt. Da haben wir bislang noch nichts in der Hand gehabt. Da wissen wir jetzt eigentlich nichts außer Bilder oder kennen wir irgendwie was?
Ja, genau. Also wir
gibt's die Marke überhaupt?
Ja, die gibt's und die ist auch, und jetzt kommt jetzt mal was Schönes, da sage ich uns gleich noch was zum Thema Deore. Was Schönes auch für alle, die irgendwie noch achtfach, siebenfach, was auch immer fahren. Sunrace hat da überall Produkte für. Es gibt Daumenhebel für achtfach von SS Sunrace. Habe ich selber mal an einem Retro-Bike gehabt, die richtig gut funktionieren. Das heißt, man kriegt dafür jedes Problem bei Sunrace eine Lösung.
Also das ist schon bei Shimano auch. Also die haben auch tatsächlich immer noch, die haben sogar noch Siebenfach-Kassetten.
Echt? Ah ja, cool.
Und also ja, also es ist dann immer, also generell, die haben auch Achtfach-Hebel noch. Das ist immer dann qualitativ deutlich unter dem, was man jetzt sozusagen gefahren ist. Also wenn ich eine XT-Achtfach-Gruppe habe und mir die Kassette ist so langsam hinüber, dann kann man da nicht mehr die höchste Qualität erwarten. Aber es gibt auf jeden Fall da noch Ersatzteile. Vor allen Dingen, weil das auch in niedrigpreisigen Segment an Rädern auch immer noch verbaut wird.
Und da ist tatsächlich Sunrace gar nicht übel. Also die haben gerade auch so im 7-, 8-, 9-fach, 10-fach Bereich echt ganz coole Sachen. Und ich habe jetzt eher durch Zufall, weil ich nochmal recherchiert habe, was gibt's denn an Kassetten und an Ketten, da wusste ich, dass es von Sunrace 12-fach Ketten gibt. KMC ist übrigens auch noch eine große Marke, die vor allem 12-fach Ketten anbietet, die auch sehr viel im OEM-Bereich dann gespeckt werden. Und da ist mir dann tatsächlich beim Durchstöbern der Website aufgefallen, oh, die haben ja auch 12er Schaltwerke, oh, die haben ja auch 12er Schalthebel. Mhm. Es ist aber auf dem deutschen Markt scheinbar noch nicht da. Ich habe es in keinem Online-Shop gefunden. Vielleicht kommt's. Das kann natürlich jetzt auch so ein bisschen Corona-bedingt daran liegen, dass da vielleicht einfach auch ein Dampfer weniger über das Meer gefahren ist als geplant. Also vielleicht kommt das, und wenn es mal irgendwo erhältlich wird, sein wird, dann besorgen wir uns das mal einfach und gucken uns das mal an. Es ist zumindest, wenn man den Angaben auf der Homepage glaubt, sagen wir es mal im Konjunktiv, sie sagt, die Sachen wären sehr leicht. Also ganz schön geringe Gewichte, die da angeben.
Das macht es mal spannend für mich.
Und was haben wir vergessen? Kann man denn überhaupt mischen eigentlich zwischen den verschiedenen Anbietern? Ist das problemlos möglich oder gibt es da, also wahrscheinlich ist es eher nicht möglich, ne?
Es wäre in Teilen möglich. Also Schalthebel, Schaltwerk zum Beispiel kann ich zwischen Shimano und SRAM nicht mischen, weil die Hersteller eine unterschiedliche Übersetzung des Zuges nutzen. Hm. Also das geht schon mal gar nicht. Ich kann auch keine SRAM-Kassette auf einen Microspline-Freilauf packen, keine Shimano-Kassette auf einen XD-Freilauf. Theoretisch kann ich eine Shimano-Kette an der SRAM-Schaltung nutzen. Aber ganz ehrlich, es macht keinen Sinn. Es funktioniert schlechter. Ich spare kein Geld. Also es gibt keinen Grund, Shimano und SRAM miteinander zu verwursteln, sage ich mal. Innerhalb von Shimano, innerhalb von SRAM, da kann ich fast alles mischen, so wie ich lustig bin. Das macht auch wirklich Sinn. Gerade einen höherwertigen Schalthebel zu nehmen, macht immer Sinn. Eine leichtere Kassette zu nehmen, kann Sinn machen, wenn ich wirklich Gewicht sparen will. Ich kann an diversen Stellen mit Drittherstellern mischen, also Kassette, Kette, Kurbel. Würde ich ganz ehrlich, aber auch nur dann machen, wenn ich A, ein Problem habe, nämlich weil ich eben, wie ich es am Anfang mal gesagt habe, nicht den richtigen Freilauf habe, oder wenn ich wirklich etwas ganz Spezielles erreichen will. Also es gibt zum Beispiel von E13 und auch von Raceface Kurbeln, die sind einfach leichter als alles, was Shimano und SRAM anbietet. Sprich, wenn ich unbedingt nochmal 100 Gramm irgendwo rausschwitzen will, dann kann ich das da machen. Da muss mir aber halt bewusst sein, dass ich vielleicht im Thema Schaltperformance oder auch beim Thema ruhiger Lauf der Kette, dass ich da minimale Einbußen habe. Ob ich die dann spüre und ob mir das dann wichtiger ist als die 100 Gramm, die ich spare, das muss dann wirklich jeder für sich wissen.
Haben wir was vergessen?
Ja, wir haben was vergessen, und zwar Shimano Deora, nochmal. Jetzt dürfen alle hinhören, die 12-fach doof finden und es trotzdem bis jetzt ausgehalten haben in dem Podcast.
Also ich.
Die Shimano Deora gibt es als 12-fach-Gruppe nur mit 1x12. Es gibt keine Umwerferoption. Es gibt keinen zweiten Schalthebel. Aber es gibt die Deora auch in einer 11-fach und sogar in einer 10-fach-Version und da auch jeweils in einer 2-fach-Version. Also es gibt eine neue Deore-Gruppe, neue Technologien in 2x11 und in 2x10.
Und wir haben noch was vergessen.
Aber wenn jetzt irgendwie, wir hatten ja in dem anderen Podcast auch schon das Thema, ist 1x12 so toll, wenn jetzt sozusagen die Hersteller eigentlich nur noch Räder bauen, an die gar kein Umwerfer mehr dran passt, was mache ich denn da
dann
mit den Gruppen?
Dann hilft mir das natürlich wenig. Aber
dann nehme ich eine Schelle.
Nein, aber wenn ich ein älteres Rad habe, wo ein Umwerfer dran passt, und ich habe da jetzt aktuell zum Beispiel eine 2x11, irgend so ein älterer Shimano-Mix aus XT, SLX und Deore, und der ist jetzt hinüber. Und ich will aber bei 2x11 bleiben, weil mir irgendwie die Übersetzung gefällt, dann habe ich da die Möglichkeit, wirklich eine aktuelle Gruppe einfach zu bekommen. Das ist dann zwar nur die Deora, aber sie ist aktuell. Und in der Regel habe ich lieber eine aktuelle Deora als eine 5 Jahre alte XT.
Lukas, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, genau, wir haben noch was vergessen. Und zwar bei SRAM, das Auge isst ja auch immer ein bisschen mit, oder beziehungsweise wir Mountainbiker wollen ja alle unser Schätzchen auch immer richtig schön in Sachen Optik haben. Und da ist es natürlich bei SRAM so, dass die, sage ich mal, mehr Farbvarianten in ihren Schaltungsbereichen haben. Speziell bei den Topgruppen, bei der XX1, gibt es mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, fast 5 Farbvarianten. Also wir haben einmal natürlich eine normale schwarze Kassette. Dann haben wir die sogenannte Rainbow-Optik, also Euslick. Das ist dann so fast eher regenbogenfarben. Dann gibt es sie in Gold. Und jetzt neu, jetzt gibt es sie in Copper. Das ist quasi so ein Bronzeton. Also ja, wenn man da sein Rad nochmal irgendwie anpassen will oder irgendwie noch ein optisches Highlight setzen will, speziell hinten im Drivetrain, dann sind ja hat man bei SRAM natürlich nochmal ein paar Möglichkeiten mehr. Geht aber natürlich ins Geld, weil wie ich schon gesagt habe, das sind die Topgruppen. Ja, und so eine Kassette in Copperfarbe kostet aktuell im Netz so um die 300, 340 Euro. Das ist natürlich schon amtlich dann. Aber ja, wie gesagt, das Auge ist auch immer ein bisschen mit.
Und noch was haben wir vergessen. Und zwar aktuell liegt in der Mountainbike-Ausgabe August 2020 am Kiosk ein Heft, in dem 15 Seiten geballtes Wissen zum ganzen Thema, was wir hier eben schon diskutiert haben, liegen. Da kommt sicherlich noch das eine oder andere, ich glaube sogar eine ganze Menge an Wissen dazu, was jetzt bei unserer netten Plauderei hier sozusagen nicht erwähnt wurde. Hintendran ist auch noch in diesen 15 Seiten enthalten ein Schrauber-Special, wie ich umrüste, wie ich mein Rad umrüste von einer anderen Schaltungsart auf einmal 12. Und ja, wenn ihr unseren Podcast mögt und gerne zugehört habt, solltet ihr ihn auch gleich hier auf der Seite abonnieren. Unser Newsletter auf www.mountainbike-magazin.de natürlich sowieso. Ihr könnt uns auf Facebook und Instagram folgen. Die Möglichkeiten der Social Media sind unbegrenzt nahezu. Ja, dann verbleiben wir erstmal so und bitte abonniert uns, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und wir verbleiben mit einem Alles ist fahrbar, denn so ist es ja auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.